Das lyrische Ich ist halt genau das, was Männlichkeit sein soll, macht's halt. Warum fällt diesen Typen nie ein, wenn es doch überhaupt nichts mit ihm zu tun hat, als lyrisches Ich eine Arbeiterfrau zu sein oder irgendwas anderes als der geile, mackerige Oberstecher-Typ?
Es leuchtet das rote Licht, mehr kann man nicht erwarten.
Oh, herzlich willkommen bei Feminismus und Autotune, der geile Podcast von Linus Volkmann und Paula Irmschlaf. Wir sind heute auf dem Dachboden von Linus Volkmann. Überall stehen alte Vinylkisten rum, Jack Daniels Flaschen, FHM-Kalender. Und da habe ich die Kiste mit den ganzen Bukowski-Büchern ja noch gar nicht erwähnt.
Ach, es ist aber auch schön, ne? Und das ist ja auch alles nicht so gemeint.
Ah, ja, das Thema dieses schönen Podcasts, ihr habt es schon gemerkt, ist mal wieder was mit Männlichkeit. Es geht um das lyrische Ich. Ach, das lyrische Ich in der Popmusik, es wird oft benutzt, um Sachen zu erklären, die manchen Leuten ein Rätsel sind. Aber es ist immer eine gute Ausrede und ein gutes Werkzeug, um besondere Inhalte den Menschen näher zu bringen. Und diese Inhalte sind zufälligerweise oft frauenverachtend.
Ich sehe jetzt deine Unterstellung, ne? Als Agent Provokateur. Jetzt muss man das ja so sehen. Aber ich habe ja Germanistik auch studiert. Ah. Das sieht man jetzt vielleicht auch an meinen vielen Vinylplatten. Und das lyrische Ich, das ist einfach, wer das gar nicht kennt, du hast es ja mal in einem Text zu einer Person auch überhöht, beziehungsweise daraus gemacht. Darauf kommen wir bestimmt noch zu sprechen. Aber das ist eigentlich nur ein Stilmittel beim Schreiben, dass man quasi aus der Ich-Perspektive schreibt, aber natürlich nicht selber diese Person ist. Also ein gutes Beispiel hat auch unser Experte genannt, der später auch noch dazugeschaltet wird, Jens Friebe. Mhm. Und zwar hat von Genie gesprochen, dem Song von Falco, wo es ja um jemanden geht, der ein junges Mädchen entführt hat. Und es geht eben um diesen Typen. Und das ist natürlich aus der Ich-Perspektive geschrieben, aber man erwartet natürlich nicht, dass Falco das gemacht hat. Und so funktionieren ja auch Texte. Man kann dann immer als Künstler sagen, das ist ja gar nicht so gemeint, das ist Kunst, das ist uneigentliche Sprache. Meine Frage an dich, Paula.
Ja?
Hörst du Musik, die eigentlich nicht korrekt ist, vielleicht nach deinen eigenen Maßgaben? Oder sagst du, wenn das unangenehm ist oder wenn du die Texte nicht korrekt findest, hörst du es nicht?
Ja, wenn sie auf Englisch sind, höre ich sie natürlich, weil ich verstehe es nicht. Ja, korrekt, ne? Also das ist ja ein weites Feld, was ist korrekt, was ist nicht korrekt. Also ich höre sehr gern immer noch R&B, das ist durchaus stark, wenn es von Männern gemacht ist, vor allem sehr stark irgendwie den weiblichen Körper übersexualisiert und durchaus auch mal abwertet oder sexuelle Gewalt wird irgendwie so niedlich verpackt und so. Das kommt natürlich alles vor. Was aber eher damit zu tun hat, dass mir die Musik gefällt, ne? Also es ist jetzt nicht, dass ich irgendwie den Text dann so stark finde und mir eigentlich dann oft denke, es könnte auch einfach ein anderer Text sein, dann wäre der Song besser.
Hast du so das Privileg auch des Nichtverstehens bei englischen Texten oder dass man auch gerade, wenn auch so schnell gesprochen wird, ihr jungen Leute hört ja auch viel auch mit Sprechgesang und so, da kommt man ja gar nicht mehr so richtig mit und dann noch in der fremden Sprache. Das ist auch natürlich ganz dankbar.
Also ja, es kommt einfach drauf an, ist der Text irgendwie so stark, dass es mich anekelt beim Hören. Ne? Mhm. Es ist so überpräsent, überlagert es den Song, macht es den Song aus, dass ich einfach keinen Bock mehr drauf habe. Ja, das ist für mich so ein bisschen so die Grenze, die ich dann selber ziehe. Ich kröle jetzt nicht mit, du Fotze, ich mach dich fertig, so dann
hat sich das. Welcher Künstler ist das, den du da gerade zitierst?
Ich mach dir mal ein Tape. Ja. Gibt's natürlich in Abstufungen auch das, was ich jetzt gesagt habe. Dann überlagert das so, ne, so stark den Song, dass ich daran keine Freude mehr habe.
Hm. Ich habe mich immer mal ertappt, dass ich, um zu schocken, auch schon zu vorgerückter Stunde, wie mal Onkels oder so, bei YouTube-Karaoke dann einlege um zu gucken, was passiert. Also da finde ich es dann noch so, da hat es dann noch so einen Provokationswert, natürlich auch innerhalb so einer eigenen Blase. Also damit würde ich natürlich nicht nach außen treten, sondern aber nur mal zu gucken, wie halt quasi man selber darauf reagiert. Aber es ist für mich schon, weil es kommt auch immer, es kommt immer so halb beschissen an und dann muss man doch wieder über die Onkels diskutieren. Ich kann es gar nicht empfehlen. Es schockt eher nicht, sondern es nervt dann schnell.
Ja, gibt es dann doch wieder viele, die so, ach, das ist doch alles, so, die hatten auch unpolitische Songs und die haben sich auch total verändert und sind einfach ehrliche Typen von der Straße. Ja, es wird dann schnell langweilig.
Genau, aber mir hat das lyrische Ich auch schon wirklich so Bands verstellt oder sie in der Gesamtheit auch für mich verunmöglicht. Also zum Beispiel Faber, das ist ein Typ aus der Schweiz, so Singer-Songwriter, der so vor ein paar Jahren aufgekommen ist. Und ich hatte dann so ein Lied gehört und ich fand es so mega geil. Also ich fand es wirklich Wahnsinn. Dann, ich muss gleich mal ansingen. Ja, ich bin so großer Fan, ich kann mich nicht mehr erinnern. Heißt, alles Gute und dann mit dieser Zeile, wenn du dann am Boden bist, weißt du, wo du hingehörst, wenn du ganz alleine bist, weißt du, dass du es noch so lange sein wirst. Und dann so, ach, das hat mir richtig gut gefallen.
Klingt aber auch ein bisschen wie Onkels, jetzt erstmal so.
Ja, aber ich fand, da war es irgendwie, es hat ja was Negatives. Also bei den Onkels, dann ist, die Onkels sind ja so ein bisschen wie die Hosen.
Steh auf.
Dann heißt es, steh auf, wenn du am Boden bist, sind zwar die Hosen, aber es ist eigentlich Onkels-Text. Und das ist hier nicht so der Fall. Es ist so wahnsinnig, es ist so, man ist so auf sich zurückgeworfen. Und ich fand den total interessant. Hat natürlich auch als Schweizer dann auch so ein bisschen so eine andere Diktion in der Sprache und so. Also hat sich so auch so abgehoben von den anderen Heinis. Und habe ich halt so ein paar Songs auch gehört und habe ihn auch mal getroffen. Und es sind halt so Sachen auch dabei, die es mir dann verunmöglichen, da wirklich in aller Gänze Fan zu sein. Und das nehme ich dann dem Künstler schon übel. Also und da fällt es mir dann auch schwer zu sagen, ach, das lyrische Ich, er meint es ja nicht so, weil so ist es natürlich dann im Interview. Aber es gibt so diesen Text zu 1000 Franken lang. Und zwar geht es dann, ich habe dich geliebt, 1000 Franken lang. Du hältst mich aus und wirfst mich danach gleich wieder raus. Denk an mich und bis bald, sage ich dir zum Abschied und du lächelst kalt. Und es irgendwie offensichtlich um so Puffbesuche geht. Also da fällt es mir dann halt einfach auch schwer, meine eigene Musik zu genießen, wenn ich das Gefühl habe, da singt jetzt so ein Puffgänger zu mir. Und es ist so edgy, dass das auch mal thematisiert wird. Ich habe dich geliebt. Du kriegst noch ein Glas, wenn du mich unter dein Kleid schauen lässt. Reimt sich auch gar nicht so schön.
Ja, aber da waren ja mehrere Sachen auf der Platte, ne? Also dieses Lied mit Nutte im Refrain. Und ich erinnere mich auch noch an ein anderes, wo ein bisschen sexuelle Gewalt angedeutet wurde.
Und es gibt noch das eine mit, und dann ficke ich eine Schwarze. Wo ich auch wirklich so, das geht gar nicht mehr. Und das ist schon sehr in Rollenprosa gesprochen. Also man hält es dann da doch auf Dauer nicht aus. Und mich hat es halt geärgert, dass mir das auch so kaputt macht. Und deshalb mochte ich eben deinen Text und das lyrische Ich so gerne, weil es das ja auch problematisiert, dass man, trotzdem man der Kunst alle Freiheit zugesteht, dass immer noch eine Rolle spielt, einfach trotzdem was gesagt wird, auch wenn es alles Mögliche bedeuten soll und kann.
Ja, ich finde das Bezeichnende halt, und warum es mich eher so nervt, bis auch manchmal langweilt, es sind ja immer, wir reden ja dann immer über Typen, die das machen, ne? Das sind so, ausgerechnet fällt diesen Typen dann immer nur ein, das lyrische Ich, das ich jetzt habe, ist irgendwie so ein versexter Drogenheini, der irgendwie Frauen fallen lässt. Also es ist einerseits total abgedroschen und andererseits halt, da gibt's ja gar keine Fallhöhe. Also das ist ja das, was Männern angeraten wird vom Patriarchat aus, es zu tun. Mhm. Und sich dem dann einfach so zu ergeben, ist ja jetzt nicht besonders kreativ. So, ja, ich tue halt das, was die Gesellschaft mir irgendwie in meiner Rolle zuschreibt und das mache ich jetzt. Also es ist ja gar kein Bruch drin. Das lyrische Ich ist halt genau das, was Männlichkeit sein soll, macht's halt. Warum fällt diesen Typen nie ein, wenn es doch überhaupt nichts mit ihm zu tun hat, als lyrisches Ich eine Arbeiterfrau zu sein oder irgendwas anderes als der geile, mackerige Oberstecher-Typ. Das ist die einzige Form.
Ja, super, genau. Das ist dann eben so diese vermeintlich, dass das die Kunst so beschneiden würde, wenn man das kritisiert. Dadurch, dass es ja ganz wenig, dass es ja recht kunstfern ist, immer diese Figuren dann zu reproduzieren. Und das Einzige, was das dann quasi, wo der Tabubruch ist, ist ja zu dem eigenen aufgeklärten Milieu, dass dann eben jetzt hier auch mal der Singer-Songwriter hier auch mal sagt, so, ach hier, so Frauen kaufen, das ist eigentlich auch so mal ein Thema für euch. Und dass dann eben die schon etwas abgeklärteren oder aufgeklärteren Indies dann auch nochmal ihre Möglichkeit haben, ihren Bukowski ein bisschen abgedatet zu bekommen.
Aber bin ich Lyriker, Paula? Nee. Daher schalten wir jetzt einen ganz besonderen Stargast dazu. Der ist nämlich einer. Popmusiker und Autor Jens Friebe. Jens, Werk vom Künstler trennen, geht es so einfach?
Naja, also Künstler und Werk kann man natürlich nicht total strikt trennen. Was ist ja nicht so wie bei einer... Ein Kunstwerk ist ja nicht so wie eine wissenschaftliche Formel oder so, die dann nichts mit dem zu tun hat, der sie sich ausgedacht hat und eine völlig davon losgelöste objektive Realität hat. Sie ist aber natürlich auch nicht einfach sozusagen unmittelbare Manifestation seines Wesens und Charakters, sondern es ist irgendwas dazwischen, also irgendwie eine Art von Objektivation schon, aber in der doch irgendwas von diesen Menschen irgendwie aufgehoben ist. Deswegen ist man natürlich die ganze Zeit, ich meine, man kann es nicht völlig nicht machen, Rückschlüsse auf den Menschen durch das Kunstwerk zu ziehen und andersrum. Daran muss man schon aufpassen. Also ich finde schon, dass es in der heutigen Art mit Kunst umzugehen häufig so Irrtümer gibt oder so Praktiken, die eher auf ziemlich komische Kurzschlüsse zwischen Mensch und Kunstwerk gehen und so, wo dann das Kunstwerk in erster Linie gesehen wird als Informationsquelle, wie dieser Mensch dahinter ist. Also das finde ich vor allem, wenn so über Bücher geredet wird, wo eine Handlung beschrieben wird, die einem passieren könnte, dann ist immer das primäre Interesse herauszufinden, war das denn jetzt wirklich so? Bist du wirklich so einer? Bist du eher die Figur oder eher wie die? Und ich finde das immer, es ist eigentlich nicht das, was einen in erster Linie an einem Buch interessieren sollte. Oder andersrum, dass sozusagen dass die Biografie dann als der tauglichste Interpretationsschlüssel für ein Werk genommen wird. Das hatte mich schon damals in der Schule immer bei dem dann Kafka beigebracht kriegt. Also das Wichtigste, was ihr lesen müsst, ist der Brief an den Vater und dann wisst ihr eigentlich, worum es geht.
Kafka bei Feminismus und Autotune. Aber nochmal zurück zu Pop, Jens.
In der Popmusik würde ich sagen, oder in der Lyrik ohnehin und dann nochmal in der Pop-Lyrik, finde ich, gibt es erstmal sowieso einen extrem starken autobiografischen Pakt. Also dadurch, dass man selber mit seinem ganzen Körper das repräsentiert, was man sich selbst ausdenkt, spielt Popmusik immer mit der Erwartung, dass das, was man erzählt, schon irgendwie auch das ist, was man erlebt hat, auch wenn es oft natürlich nicht stimmt. Aber sozusagen, es bewegt sich immer in dem Spannungsfeld. Und wenn jetzt mit so einem Germanisten aus, so wie lyrischem Ich kommt, sozusagen, das hat mit mir nichts zu tun, es ist natürlich ein bisschen Quatsch, beziehungsweise, wenn man das stark machen will, dann braucht man schon starke Zeichen, sozusagen, in diesem Lied, um klar zu machen, das bin jetzt nicht ich, das ist jetzt was ausgedacht, das ist eine fantastische Ebene. Bei Genie von Falco zum Beispiel, natürlich, denkt keiner, Falco hätte jemanden umgebracht oder will das auch in dem Lied propagieren. Trotzdem ist die Verbindung natürlich doch enger als bei einem Schauspieler, der zum Beispiel einen Mörder darstellt, wo man sagt, das ist eine grandiose Technik, das so darstellen. Und nur die allerkindischen fragen, dann haben die selbst sowas davon in sich und dann sagen die, nein, das ist einfach nur Schauspielhandwerk. Und bei Falco dient es natürlich irgendwie, obwohl er sich nicht als Mörder stilisieren wollte, aber natürlich irgendwie zur Stilisierung dieser exzentrischen, abgründigen Figur.
Okay, Falco ist rehabilitiert durch das lyrische Ich, aber gilt es auch für Morrissey?
Aber ich muss auch sagen, dass es Morrissey einem schon nicht einfach macht. Also in dem Fall natürlich auch, weil die Art seiner Äußerungen sozusagen direkt irgendwie die Stimmungslage dieser Lieder irgendwie verwandeln. Also dieser ausufernde Narzissmus, den man natürlich immer gehört hat als Ausdruck dieser zu weichen, zu reinen, von der bösen Welt abgestoßenen Seele, hielt es jetzt so dieser Narzissmus von einem alten, verbitterten Nazi-Troll und das kann man schlecht ausschalten. Obwohl ich der Nachwelt eben wünsche, dass diese Ausfälle vergessen sind und die Lieder bleiben.
Ja, vielen Dank nach Berlin, vielen Dank Jens Friebe. So viel zum lyrischen Ich im Pop. Doch da hört es ja noch längst nicht auf.
Es gibt ja dann immer noch den Verweis auf, das macht das Thema auch völlig unübersichtlich, immer so Hip-Hop. Ne? Hm. Das ist ja im Hip-Hop, ist das ja üblich. Jetzt haben hier mal die Jungs mit den Gitarren das sich mal rausgegriffen. Kannst du dieses Problem auflösen, Hip-Hop und uneigentliche Sprache?
Ja, ich glaube, man muss je irgendwie immer ganz genau gucken, worüber spricht man, über welchen Künstler spricht man, über welchen Song, welches Album spricht man. Und dann, also ja, sich das Kunstwerk anzugucken und natürlich auch den Künstler dahinter und jetzt nicht zu sagen, im Hip-Hop gibt es das und das, im Hip-Hop gibt es ganz vieles, ne? Also klar gibt es da eine große Kultur von sexistischen Texten, aber es gibt auch ganz viele andere Sachen. Und dementsprechend zu sagen, das ist jetzt Hip-Hop, und dann kommen so weiße Bürgerliche, die sagen, das ist jetzt das, was wir uns vom Hip-Hop rauspicken. Zufälligerweise ist es jetzt gerade der Frauenhass, den wir uns jetzt aneignen und sagen, das ist, ja, das ist true, das ist street, so. Und das ganze andere lassen sie halt völlig außen vor, so, ne? Diese Herrschaftskritik zum Beispiel. Und da machen sich solche Typen für mich immer direkt verdächtig, wenn sie irgendwie Hip-Hop so gering schätzen und so wenig ernst nehmen, dass sie sich dann nur diese Komponente irgendwie rausziehen. Gleichzeitig heißt das nicht, dass man das nicht kritisieren sollte, ne? Im Gegenteil.
Ja, aber es ist schon einfach auch ein anderer Kontext. Also ich finde, ich bin dann schon bei von wegen Lisbeth oder so dann doch noch anders angefasst, als wenn MC Bomber die ganze Zeit nur von seinem Steifen erzählt und wie er damit agieren möchte.
Nee, ich würde es gar nicht relativieren, würde das dann genauso scheiße finden und genauso wenig damit zu tun haben wollen. Aber was diese Typen halt, wenn sie immer diesen Verweis auf Hip-Hop bringen, damit machen, ist ja zu sagen, ja, irgendwie reflektieren wir das schon, weil deswegen nehmen wir uns diese Komponente und machen es dann trotzdem extra nochmal so, um eins oben drauf zu geben, um diese edgy, krasse Kultur von ganz unten zu nehmen, obwohl sie auch das nicht machen könnten, so, ne? Also sie tun ja schon so reflektiert. Aber ich finde natürlich trotzdem jeden Song, der frauenverachtend ist, und es geht ja meistens um Frauenverachtung, sollte man nicht mit irgendeiner Kultur relativieren und sagen, ja, das ist irgendwie in einem anderen Kontext. Es ist in jedem Kontext klar, dass Frauen Menschen sind.
Genau, ja. Und es ist komisch, dass sich das im Hip-Hop noch so hinten dran hängt. Also dass es da noch so selbstverständlich internalisiert ist, dass das ja aus dem Battle-Rap kommt, dass das halt dazugehört. Währenddessen ja eben gewisse rassistische Äußerungen auf keinen Fall getätigt werden. Da würden sich eher die Zunge abbeißen. Aber hier Frauenfotze, das wird gebrüllt, das ist alles noch korrekt. Und ich trete deiner schwangeren Freundin in den Bauch und fresse ihre Fehlgeburt, so KIZ. Ist es dann über den Splatter-Effekt, macht es das irgendwie besser? Dann denkt man, ja immer bei KIZ, die sind schlauer als die anderen. Und wenn man die Texte liest, ja, mittlerweile ist es auch nicht mehr so krass, aber da weiß ich auch immer nicht, also wie ich das, warum das dann so so eine andere Bewertung immer erlebt hat.
Ja, KIZ ist eigentlich immer ein gutes Beispiel. Ich finde vieles von KIZ sehr witzig und klug und auch einfach geil, so was Songs betrifft. Und hatte auch Freude daran, weil es eine gute Satire hier und da ist. Aber ja, gerade das Beispiel, was du jetzt angebracht hast, das ist wieder das, was ich vorhin meinte. Was ist das für eine Fallhöhe? Also das sind halt Typen, ausschließlich Typen, die auf der Bühne stehen. Und das Publikum ist ein großes Publikum, was aus Typen besteht. Ja, toll. Also was macht ihr da? Ja, geil. Satirisch, Gewalt an Frauen. Ja, whatever. Aber alle krönen dazu. Und es gibt überhaupt keinen Bruch in dieser Sache. So, es ist also genau da finde ich es ganz spannend. Wer macht sowas? Ne? Was bin ich für ein Künstler? Wie werde ich irgendwie von der Gesellschaft wahrgenommen? Da macht man sich's einfach so, wenn man die Rolle einnimmt, die Gesellschaft einem zuspricht. So.
Ja, naja, sie haben sie ja irgendwie so affirmiert, dass man, wenn man dann wirklich wohlwollend war, dass man darin noch eine Kritik sehen konnte oder wollte. Also sie macht es natürlich dann auch gerne, dass ich dann denke, so, die wollen das jetzt so ausstellen, um darauf hinzuweisen auch oder so. Ihre Platte hieß ja damals Sexismus gegen Rechts. Ach, das fand ich auch schon so scheiße. Da war ich noch bei Intro und da hatten wir ja noch KIZ gebannt gehabt bei den ersten zwei Platten. Und hat sich noch Steiger bei mir beschwert, so ein bekannter Hip-Hop-Journalist, Markus Steiger, der damals auch ihr Anwalt so ein bisschen war oder auch irgendwie ihr Management vielleicht gemacht hatte. Und da habe ich im Nachhinein, musste ich dann aber auch zurückrudern, also irgendwie, weil es sich dann doch so mehr herauskristallisiert hat, dass es jetzt nicht, dass es da schon einen doppelten Boden gibt. Also ich glaube, der doppelte Boden wird auch benutzt, eben um das eigene Milieu hinter das Licht zu führen. Aber es ist nicht so eins zu eins vielleicht jetzt wie bei anderen.
Ja, und es geht ja auch gar nicht auf. Also das Milieu fühlt sich ja überhaupt nicht in das Licht gewirrt. Also es gibt ja eben gar keine, also es gibt da gar keine Irritation dabei, ne? Also diese Typen hören das dann und gehen doch jetzt nicht mit einem komischen Gefühl aus dem Konzert, sondern mit einem, ah geil, wir Männer haben jetzt hier wieder eine fette Party gefeiert und och, jetzt konnten wir leicht linken Typen auch mal irgendwie was mitkrölen, was gegen Frauen ist, aber es ist ja nur Spaß, ah komm, jetzt genau. Dieter, jetzt gehen wir hier schön einsaufen und also, ja, da entsteht ja gar nichts daraus, so. Es gibt andere KIZ-Songs, die ich da weitaus besser finde, irgendwie zum Beispiel Biergarten-Ehen und über Urlaub fürs Gehirn, diese Platte, so, da gibt's Abteilungsleiter der Liebe und so, das finde ich, sind viel klügere Songs, die nach oben treten, so, und
ja, lasst uns aufs Klo gehen, heiraten. Ja, oder diese Praxis, dass sie da diese Konzerte machen, wo eben nur Männer und Frauen zugelassen sind jeweils. Mhm. Und dann gibt's ja das eine, wo dann Männer nur als Frauen kostümiert oder angezogen reinkommen. Was ich dann auch schon, das fand ich schon auch irgendwie, da hatte ich das Gefühl, das ist irgendwie aufklärerisch, wenn dann eben die Typen sich quasi im Drag in der Bahn bewegen müssen und sich dann doch mal bestimmt auch mal merken, so, oh Gott, wie werde ich denn jetzt angeschaut, wenn ich eben nicht als Mann zu erkennen bin, sondern irgendwie plötzlich queer bin. Es ist ja nicht alles schlecht. Also KIZ so wie Hitler. Also so da ist auch viel, ne, wo man dann im Nachhinein sagt, so.
Nee, klar. War auch schon auf KIZ-Konzerten aus Gründen und finde einiges gut, aber bei vielen machen sie sich halt einfach zu einfach. Und ja, es ist halt oft so eine, ja, da muss ich wieder kommen mit meinem Rumgemecker, aber es ist ja oft eine Männlichkeitsnummer. Wir reden ja auch bei solchen Songs mit dem lyrischen Ich und bei diesen ganzen Diskussionen komischerweise auch nie über Songs von Frauen, weil Frauen das viel weniger, also ne, nicht, dass Frauen bessere Menschen sind, aber genau diese Schiene halt eben nicht bedienen, weil sie ja ganz anders sozialisiert wurden. So, ne? Und es ist, wenn sie das tun, aus einer ganz anderen Perspektive und ganz anders zu bewerten, als eben, wenn du das halt jetzt als weißer Typ machst.
Ich habe nochmal ein Beispiel auch mitgebracht von einer Frau. Das ist ein ganz furchtbarer Song, der vermutlich aber, es lässt sich sicherlich alles auch auflösen, genau in der Argumentation, wie sie schon hatten. Und zwar ist es Stefanie Heinzmann. Aha. Kennst du Stefanie
Heinzmann? Ja, klar, die war doch hier bei dieser Raab-Show.
Stefan Raab sucht den Superstar, der es bei DSDS nicht geschafft hat, oder genau. Und und sie war ja schon, also es war ja das, was Stefan Raab da gemacht hat, war so die Antithese zu Deutschland sucht den Superstar. Und sollte ja dann auch andere Figuren hervorbringen. Und Stefanie Heinzmann ist ein gutes Beispiel. Sie ist eine Schweizerin, die halt eben jetzt nicht so über jetzt so eine vordergründige Sexiness erstmal die Bühne erobert, sondern natürlich eine tolle Stimme. Und hier auch so eine Brille und so ein bisschen nerdy. Und die hat einen tollen Song, den ich auch gemocht habe. Ihr erster Hit hieß Mean Man. War hier, my man is a mean man. My man is a mean man. My man alone. He's the son of the gun. He keeps me by the telephone. Und jetzt bin ich letztens nochmal begegnet und dachte so, ach, das war so das Statement von, mit dem dieses Format, diese Frau rauskam. Und da geht's eben hier, genau, also erstmal, der Refrain ist, he's a mean man, but he's my man alone. Das ist ein gemeiner, ein gefährlicher Mann, aber ist mein Mann. Also, nicht wahr? Mhm. Man schon gesagt, also es ist wahnsinnig Domestic Violence zum Singen ist es. He lies and he cheats, he loves and he leaves, that's just the way it goes. But I do what I can, I stand by my man. I think he loves me, I think he knows. Na 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 na. He's a mean man, but das he's my man alone. Ja. He keeps me by the telephone. Und dachte ich auch so, boah, das ist echt schon, und das sind dann, nicht was, fällt einem nicht so auf, weil es Englisch gewesen ist, aber es ist ein ganz zentraler Song für diese Künstlerin.
wer das geschrieben hat dabei?
Genau, ist natürlich auch, das hat jetzt nichts damit zu tun, dass sie eine Frau ist, aber das ist halt in dieser Form von Pop, ist es dann schon so, dass natürlich...
Jetzt erinnert mich direkt an diesen Stand by a man.
Songwriter Pauline Kamusevu Olofsson
Gustav
Jonsson, offensichtlich auch vier Leute haben es geschrieben, drei Männer, eine Frau sind angegeben.
Ja, ist so internalisierte Misogynie einfach, ne? Also dieses, das ist ja was, was es in der, also in der Popmusik ganz lange gibt, so, ne? Wenn mein Mann, ich tue alles für meinen Mann, das ist auch, gibt's auch ganz oft so bei Beyoncé zum Beispiel. Gibt's auch ganz viele solche Texte, so. Ich mach alles, ich mache mir immer die Haare schön und esse immer vernünftig und mache ganz viel Sport und wenn du nach Hause kommst, dann knick-knack. Und
dann ist dir halt mal die Hand ausgerutscht, ja, aber wir kommen, wir schaffen es zusammen. Ja,
ja, ist furchtbar. Das zu sagen. Ja, ganz schlimm und vor allem, das ist genau dieses, das ist ja so schon so ein Mitsing-Song, ne? Wo das dann so total übergeht, so man, ja, wuhu. Und man checkt es gar nicht so richtig beim ersten Mal.
Ja, ich fand es auch wirklich so ein bisschen enttäuschend, weil ich auch denke, weil die Leute auch sagen, Stefanie Heinzmann hätte eben noch so einen eigenen Kopf und wäre halt eben
nicht mehr. Ja, aber also ohne dass ich das jetzt relativieren will, aber die war ja ganz jung, als er rauskam, ne? Also ich finde es eigentlich umso perfider, so einem jungen Mädchen, die war, glaube ich, minderjährig sogar, dann diesen Song irgendwie auf den Leib zu schreiben, wie man dann immer so schön sagt, wo sie wahrscheinlich noch nicht irgendwie selbstbewusst genug war, wenn sie es überhaupt schon so wahrgenommen hat als ein Problem, zu sagen, nee, das singe ich halt nicht so. Das ist schon bitter.
Aber du hast recht, da muss sie gewesen sein, wenn ich es jetzt richtig ausrechne, 19 oder 18. Ja, so, einen weiteren Song. Ja, Paula, viele Leute, wir halten uns ja an dir fest, so was so die ganze Pop-Betrieb
ist. Dich an mir fest.
So, was ist cool, was ist nicht cool? Und zwar würde ich dich zu diesem Song nochmal befragen. Manchmal haben Frauen ein kleines bisschen Haue gern. Wo man auch, es ist natürlich die Sprecherposition, es sind ja die Ärzte offensichtlich, wo man schon mal denkt, so, es wird ja nicht so falsch sein.
Ich wollte eh noch über die Ärzte gesondert sprechen. Aber genau bei dem Song gibt's ja den Bruch. Also, der ekelhafte Typ labert das lyrische Ich an. Ey, ich erzähle dir mal was. Jetzt hier, schön in der Kneipe. Manchmal haben Frauen ein bisschen Haue gern. Und dann dreht sich das ja komplett um, bis die Frau am Ende sagt, ja, immer, ja, wirklich immer am Typen, wie du was auf die Fresse verdient, so.
Da funktioniert's.
Finde ich, funktioniert generell bei den Ärzten. Also, ich habe jetzt auch wieder mal drüber nachgedacht, weil es gibt ja dieses Lied zum letzten Mal. Und den Song finde ich total schön, melodisch, toll und so, ne, hier Ärzte sind ja sowieso genial mit ihren Instrumenten.
Da kann man wirklich auch nichts sagen.
Ja, und das ist halt so, das lyrische Ich wird von einer Frau zurückgewiesen und rastet daraufhin aus und klaut eine Kettensäge und zersägt die Frau. Ne? Mhm. Ja, zum letzten Mal. Ich schwöre, sie hat zum letzten Mal über mich gelacht und so. Generell gibt's ja bei den Ärzten ganz viele so Horror-Movie-Texte, ne, die so ein bisschen ja splattermäßig irgendwie solche Sachen adaptieren. Ich finde es deswegen trotzdem nicht geil. Also ich finde zum Beispiel an diesem Song, ja, hätte ich mir was anderes schöner vorstellen können. Aber die Ärzte haben ja wirklich immer ein lyrisches Ich, das nichts mit ihnen zu tun hat. Mhm. So, also bei den Ärzten finde ich es sehr gelungen. Das heißt trotzdem nicht, dass ich alles cool finde, um Gottes Willen. Aber das ist immer eine Distanz zu ihnen selbst. Und sie haben ganz vielen Rollen, bewegen sie sich, was die Geschichten ihrer Songs angeht.
Das ist vielleicht auch was, was man da so ein bisschen herausarbeiten könnte, dass natürlich, wenn eine Band eher auch mit so Kunst und Rollenprosa spielt, dass sie dann auch irgendwann sich mehr herausnehmen können, beziehungsweise weitergehen können, weil man es als das erkennen kann, als wenn jetzt irgendwie eine Typenband dann mal sagt, so, ach, wir haben jetzt hier den, aus der Sicht des Vergewaltigers mal wieder was geschrieben, die halt sonst eben auch nur davon singen, wie sie selber sind.
Ja, und das, genau, das ist halt das Ding, so, ja, ich kann mir das jetzt irgendwie erklären, so mit den Ärzten, das ist jetzt irgendwie für mich ein bisschen was anderes als dieser Faber-Move, der immer so sehr als er selbst auftaucht, aber trotzdem bin ich so gelangweilt und genervt von diesem 10.000. Song und Buch über Frauenmorde, wo es immer irgendwie abgekultet und popkulturell so als wäre es so ein geiles Event irgendwie gefeiert wird. Ja, also das muss man halt einfach nicht machen. Das heißt natürlich nicht, dass ich jetzt ein Verbot will oder irgendwie Leuten sagt, du, das darfst du nicht hören oder nicht lesen, sondern dass ich mir einfach so denke, come on, Typen, ey, get over it, macht mal irgendwie was anderes und werdet euch mal dessen bewusst, was das irgendwie bedeutet, wenn man das ständig normalisiert. Das ist halt eh so ein Ding, dass man glaubt, wenn man diese Sachen bespricht und kritisiert, dass man ein Verbot will und dann kommt immer direkt, darf man noch das und das hören und darum geht's ja überhaupt nicht. Ja, natürlich darf man die ganzen Sachen hören. In jeder Dorfdisco, in jeder Diskothek, selbst in jedem Indie-Schuppen laufen genau diese Songs, über die wir die ganze Zeit reden. Vom Festivalpublikums werden sie vor 10.000 gespielt. Ja, man darf es noch und es hören. Es ist eine ganz kleine Nischendiskussion eigentlich oftmals. Aber man kann sich einfach überlegen, ob man halt mal was anderes macht, so, und ob es nicht vielleicht auch ein bisschen langweilig ist oder vielleicht sogar schlecht. Genau. So, also das ist ja eher der Punkt. Und es wird immer so getan, dadurch verdirbt man irgendwie den Spaß an der Musik, mit diesem ganzen Diskussion.
Genau, Zensur. Also
als wäre nur das Lachen über Frauen und Gewalt an Frauen, als wäre das die einzige vorstellbare Form von Spaß. So, es gibt ja ganz viele andere Sachen, die man einfach machen könnte. So. Es wäre Spaß immer gleichbedeutend mit diesen krassen Tabubrüchen von Männern, so. Es gibt keine andere Musik und andere Formen von Spaß.
Ja, was soll denn Heinz Strunk sonst machen, Paula? Also.
Oh, Heinz Strunk kann einfach auch mal eine Weile lang mal nichts machen.
Ich fand das früher, also ich mochte auch immer ich mag immer noch diese Hörbuch, also Fleckenteufel mochte ich immer sehr gerne, aber dadurch, dass ich das wirklich alles verfolgt habe und es auch alles kenne, also finde ich es mittlerweile wirklich wahnsinnig unangenehm, weil ich jetzt nicht mehr denke so, er möchte einfach mal über den misogynen Frauenschlechter schreiben, beziehungsweise um diesen ganzen gekränkten Mann irgendwas machen, sondern das ist ja kein Motiv mehr, das ist ja schon eine Art Neurose, die das.
Ja, das ist er halt auch, er ist ja auch ein gekränkter Mann, so das trieft ja aus jeder Zeile. Schon in Fleisch ist mein Gemüse. In jeder Zeile, der Typ kommt nicht darauf klar, dass irgendwie ein paar Frauen nicht mit ihm Sex haben wollen und glaubt, dass er ein Anrecht auf Frauenkörper hat. Und das zieht sich einfach immer wieder durch Texte von ihm.
Mann, ja, ich habe ihn auf dem Immergut dann auch lesen sehen. Also es war wirklich total bescheuert. Vorher hat Julia Becker gelesen. Und das waren tatsächlich, wie du es vorausgesagt hattest in unserem ersten Podcast, bei Julia Becker waren fast nur Frauen da. Also es ist auch total bescheuert, dass man dann nur Frauen sich angesprochen fühlen, denken so, wir sind gemeint und die Männer denken, wir sind nicht gemeint. Und bei Heinz Strunk war schon mehr los und da waren die ganzen Typen. Und da fand ich es auch nochmal so, es war so losgelöst jetzt von diesem Buchkontext und so, wo man das ja sicherlich, wo das alles im Einzelnen, finde ich, die Handstrumpfsachen, kann man auch noch machen. In der Gesamtheit finde ich es halt nicht mehr erträglich. Und das war dann halt eben so ein Rahmen, so Festivalpublikum ist ja viel zufälliger und so, und da fand ich es richtig unangenehm. Kannte ich gar nicht, waren so neue Kurzgeschichten, wo wieder irgendjemand zusammengeschlagen wird, der wen aufreißen will, ihn auf dem irgendeinem Reeperbahn-Abschutzladen.
Oh Gott, bitte, keine Reeperbahn-Texte mehr, Leute. Keine Reeperbahn-Texte.
Genau, beim lyrischen Ich, da kann man ja noch drum streiten, so, wo ja, will man die Grenze ziehen, aber bei Reeperbahn, da hört es auch einfach mal auf.
Fuck jetzt you. Für uns. Ja, echt. Oh ja, es ist so kultig. Der Zuhälter, Heini, oh geil. Oh,
genau, also so ein bisschen war das. Also. Ich war da noch in dem Bungalow auch von Heinz Strunk drin, aber ich habe nichts geklaut. Also ich dachte, er wäre weg. Ne? Ich habe kurz danach tauchte der nochmal auf, so irgendwie mit seiner jungen Freundin, total schlecht gelaunt. Dachte ich so, oh Gott, wie hätte er erst geguckt, wenn er gesehen hat, wie ich vorher noch in seinem Bungalow rumgewühlt habe. Wir kommen den Abend, dass Heinz Strunk nicht sofort das Gelände verlässt. Also. Ja. Ich habe mich ja in meinem eigenen Milieu immer, das ist auch so was, ein Trauma, was ich noch aufarbeite, dass ich ja ich so Punk immer dachte, so Punk wäre eine emanzipative Bewegung. Da habe ich mich ja lange Zeit bewegt und selber bewegt drin und war das auch so identitätsstiftend. Und jetzt hatte ich ja schon bei meinem letzten Programm mal diesen Song von der Band Lustfinger, wo es ja auch das lyrische Ich bemüht wird, wenn es darum geht, dass ein Typ eine minderjährige Freundin hat, die irgendwie unter 14 ist und so. Und in Deutschland ist es halt auch dann verboten, ist eine Straftat, wenn man eben selber volljährig ist. Und der Song heißt Bitte lieber Staatsanwalt, du bist doch auch ein Mann, pack die Paragraphen ein und lass mich endlich ran. Das war auch für mich so ein Game Changer, dass ich dann auch mal auf meine eigene Szene so geblickt habe. Und es ist grauenhaft, es sind nur weiße Typen in dieser Punk-Szene. Es ist eigentlich alles scheiße. Auf dieser Platte ist auch noch drauf, das war die Bravo Hits Festival der Volksmusik, wo die Bravo schon eben auch damals Funpunk aufgegriffen hatte. Das war nicht nur so ein Nischenphänomen mehr. Da gibt's von Frohlix den Song Warum sagtest du mir nicht vorher, dass du Damenfußball spielst? Und da geht's so ein bisschen darum, dass es irgendwie so ein bisschen unsexy und so unweiblich ist. Und so, das ist alles irgendwie, also für mich so im Nachhinein liegt so diese ganze Punk-Sache für mich ziemlich in Trümmern.
Bei Für immer Punk von den Goldenen Zitronen gibt's doch auch diese Zeile, 2 Meter lang muss so er sein.
Damit, 3 Meter lang, damit kleine Mädchen große Augen kriegen.
Also das ist halt auch im Punk, wie überall, ist es irgendwie ganz klar, es ist Musik von Männern für Männer und Frauen können da irgendwie nur als kleine Sex, Sklavin, whatever, irgendwie auftauchen und sind überhaupt nicht, dürfen überhaupt nicht Menschen sein, wie irgendwie, wie die Typen auch. Das ist schon bitter.
Also ich finde es wirklich, es spottet jeder Beschreibung und ich habe auch echt keinen Bock mehr, mir das anzuhören. Also das heißt wieder die nächste Band, die klingt wie Turbostart, die klingt wie irgendwas, was Jens Rachut mal gemacht hat und das ist alles so real und so, dann denke ich immer so, das hat mir nichts mehr zu sagen. Also klar, im Detail, also es gibt bestimmt auch noch Bands oder so, die ich dann höre oder die ich aufgreife, aber ich finde eigentlich, hat seine Berechtigung verloren, sich als emanzipierte Musik zu gebären, wenn das halt wieder nur 5 Typen sind aus gutem Hause, die so scheinbar, denen es scheinbar so krass mitgespielt wurde und so.
Ja, es ist halt kein Punk, wenn du halt einfach das, was normal ist, irgendwie die ganze Zeit reproduzierst. So,
ja, eben.
Wo ist der Punk? Das ist einfach normal.
Ja, das ist für dich, ne? Du hast ja so den Durchblick. Ich habe da echt lange gebraucht.
Also Nee, ich habe keinen Durchblick. Ich bin einfach gelangweilt von einigen Sachen. Also, weil ich mir eben auch Jahre, Jahrzehnte lang irgendwie Typen nur angehört habe und irgendwann so... Ja, okay, also es gibt jetzt irgendwie nichts mehr, was ihr mir noch erzählen könnt, was ich nicht schon 10-mal gehört habe und was nichts mit mir zu tun hat und mit der Welt, in der ich mich bewege und übrigens auch sehr wenig mit den Männern, die ich kenne, weil Männer ja auch nicht so einfach gestrickt sind, wie diese Typen in diesen Bands die ganze Zeit tun. Nur Männer glauben, dass sie sich dann auch so verhalten müssen und bla bla bla, sich selbst erfüllende Prophezeiung und mich langweilt einfach. Ja, wir müssen es nicht verbieten, ihr dürft alles hören auf der Welt, was es gibt. Aber man kann auch ganz viel anderes hören.
Genau, also das soll und wird es auch weitergeben. Aber also für mich hat das wirklich sehr, sehr, sehr an Strahlkraft eingebüßt. Also klar, irgendwie auf dem Dorf, ne, wenn du einmal eine Punkband hörst, das ist natürlich schon auch so ein Selbstermächtigung, aber natürlich dann eben auch für dich eben als Typen. Deshalb habe ich auch damals eine Band gegründet, da hat es ja auch viel, lässt sich für mich darauf zurückführen. Wir haben damals die von Slime, gab es dann nur, warte mal, wie heißt es? Wir wollen keine Bullenschweine und es gab es nur in der zensierten Fassung. Und wir haben dann immer nur gehört, wir wollen keine Tüt, wir wollen keine Tüt und wir wussten nicht wer.
Was wollen wir nicht?
Oh ja, Gott. Genau, oder Deutschland muss sterben, Tüt muss sterben. Und dann gibt es ja, Tüt sind die, Tüt ist der Himmel, Tüt ist die Erde, Tüt sind die Hände der gebronzten Schweine. Also schwarz ist der Himmel, rot ist die Erde, gold ist der auch nicht kapiert und wir wollen unbedingt mit dagegen sein. Wussten gar nicht, das war scheißegal. Man könnten die Helmut Kohl meinen. Ja, das könnte sein. Cool. Nicht Helmut Kohl, hahaha. Also in meiner Jugend, wer war da Kanzler? Schröder. Hitler. Ach, jetzt reicht's doch. Ja, also, wir werden einfach unter diesen Podcast packen wir noch eine Liste von Bands, die korrekt sind, die die man hören darf und welche, die nicht mehr gehen. Und wir würden euch bitten, euch daran zu halten.
Ja, sonst wird das überhaupt nichts mehr
mit der Revolution. Genau, mit diesem ganzen demokratisierten Scheiß, dass man sagt, eine Band wie Marathon Mann oder Adam Angst, die können auch noch weitermachen, das stimmt einfach nicht. Nee, die müssen jetzt aufhören. Da muss jetzt auch mal gesagt werden, so viele Leute in der Pflege gebraucht, ja. Und da ist dann auch, das ist vielleicht dann auch befriedigender für den einen oder anderen. Und die Musik, die kann einfach über Fruity Loops, die wird dann einfach, die macht einen Computer, die ihr macht, ne? Eure Teenage-Angst mit cool. Mitte 30.
Genau, so machen wir das. Vielen Dank.
Ja, wiederhören.
Und wir hören jetzt noch ein bisschen die Onkels, oder, Linus?
Ich finde die Stunde des Siegers am besten. Das stimmt wirklich.